Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Sie ist eine der renommiertesten Musikerinnen an ihrem Instrument und prägt mit ihrer Harfe seit mittlerweile Jahrzehnten die internationale Szene. Eine ihrer Stärken ist es, Menschen mit und durch die Musik zusammenzubringen. Und dabei geht es ihr nicht nur um die großen Bühnen dieser Welt, sondern auch um die Wirkung von Klängen und den Zugang zu Musik in Krankheit und Tod. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei Hicktown Records Platz genommen hat. Herzlich willkommen, Uschi La.
Ja, freue mich hier zu sein.
Liebe Uschi, ich mag gleich voll in die Vollen gehen, gell? Darfst du sagen, dass du mit deiner Harfe verheiratet bist?
Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man ja auch, wie sagt man da, Polygamie haben kann.
Also das heißt, du hast einige.
Genau. Nein, also ja, also ich bin auf alle Fälle mit der Musik auf alle Fälle verheiratet, auch mit der Harfe. Also insofern verheiratet, dass es wirklich ein ganz wichtiger Bereich in meinem Leben ist. Und der mich eigentlich mein ganzes Leben wirklich nicht nur begleitet, sondern eigentlich auch durchgetragen hat. Gell? Und das war schon als Kind so. Ich habe schon mit 4, 5 Jahren wusste ich schon, Musik, es wird mal Musik sein, mein Leben. Das war ziemlich klar. Damals war noch nicht klar, dass es die Harfe ist. Da muss ich sagen, ich habe erst Flöte und Gitarre gespielt. Und dann war das eigentlich eher so ein bisschen ein strategischer Zug, weil ich mir gedacht habe, mit der Harfe habe ich bessere Chancen auf dem Markt. Und so hat sich das ergeben, wobei ich dazu sagen muss, dass mich die Harfe immer wahnsinnig fasziniert hat. Also immer schon. Ich wollte zwar eigentlich nicht so sehr im Orchester hinten sein, im Orchestergraben, aber das Instrument, was das sonst an Möglichkeiten hat, das war immer das, was mich so fasziniert hat. Und das hat mich als Kind schon fasziniert. Da weiß ich noch, da waren wir auf dem Berg und haben so Bauern zugehorcht, die haben zu zweit Harfe gespielt mit ihren riesen Händen, gell? Und da haben sie alles Mögliche so ausprobiert und rumimprovisiert. Und das war alles andere als lieblich. Gell? Das war keine liebliche Musik. Das war einfach so richtig derbe Begleitharfe. Und da habe ich mir damals schon gedacht, Mann, ist das toll, was man da alles für Klänge rausbringen kann. Das sind so ein paar so Momente in meinem Leben, die mich da sehr geprägt haben. Gell?
Wie war denn das, wenn du sagst, du hast dir erst einmal mit anderen Instrumenten angefangen. Wie war denn das bei euch daheim? Ist viel Musik gemacht worden bei euch daheim?
Ja, also die ganze Familie hat Musik gemacht. Also mein Vater war ganz großer Musiker, also groß insofern, dass er für die Musik gebrannt hat. Ja. Der hat eigentlich Zeit seines Lebens Musik gemacht bis zum Schluss. Und der hat uns Kinder sehr gut ausbilden lassen. Also da bin ich ihm heute noch endlos dankbar, weil er sich wirklich darum gekümmert hat, dass jedes Kind mehrere Instrumente immer gelernt hat. Da hat er auch viel Zeit und viel Liebesmühe investiert und hat einfach auch immer, wir haben schon ganz früh als Kinder so einfach Familienmusik gemacht. Also wir waren die Hausmusik Lahr, haben wir geheißen.
Wie viel seid ihr?
Wir waren zu fünft, waren wir dann. Und da haben wir dann, je nachdem halt, was gerade auch gesagt ist, haben wir halt die Instrumente gespielt. Und da gab es schon so klare Aufteilungen. Mein Bruder war der Bassist und meine Schwester hat Zither gespielt, ich habe Harfe gespielt. Und dann hat es aber mal sich variiert. Also meine Schwester hat einmal Gitarre gespielt oder Flöten, ich auch, oder Gitarre, je nachdem. Und so sind wir da ganz früh halt in das Ganze reingekommen. Und das war also für mich sehr schön, weil du bist immer in die Kneipen schon sehr früh gewesen. Immer Freitag, Samstag warst du beim Horgast, hast du gespielt. Und was mir am Horgast immer so gut gefallen hat, ist, dass da jung und alt und Profis und Nicht-Profis, da waren wir alles beieinander. Und das war immer so eigentlich ein netter Wettbewerb, also kein blöder Wettbewerb, sondern da haben wir immer so festgestellt, oh, schau mal, die kennen die Stickerl, komm, das müssen wir auch lernen oder so. Also das war für mich, und das hat mein Leben sehr geprägt, weil das habe ich dann später auf der internationalen Ebene weitergemacht eigentlich, dieses Zusammenkommen, miteinander Musik machen. Und das hat sich dann halt in meinem Leben dann nicht mehr nur auf die Volksmusik begrenzt, weil das war mir dann irgendwann alles viel zu eng natürlich. Also das war mir schon ziemlich schnell viel zu eng, weil wir waren also diese nach 68er-Bewegung, so mit 14, 15 habe ich ganz andere Ideen gehabt. Da waren wir dann in irgendwelchen Partykellern und haben stundenlang auf einmal gejammt oder sowas.
Genau. Du hast ja sehr jung schon, also mit 20 schon der erste Europa-Tour gespielt, die ein halbes Jahr dauert hat, tatsächlich schon damals. In deiner Musik setzt du dich ja mit europäischen und außereuropäischen Musikkulturen auseinander. Hast du die Offenheit dafür schon immer in dir drang? Also war das schon immer da, dass du das, dass du dann Zugang dazu gehabt hast? Oder ist es tatsächlich auch teilweise Auseinandersetzung gewesen? Also im Sinne von einer Konfrontation oder einer Annäherung?
Ja, nein, ich glaube, ich bin so neugierig. Ich habe einfach aus Neugierde, ich bin ein sehr offener Mensch und ich habe wahnsinnig Interesse immer, hey, wer bist denn du und was machst denn du? So. Und dann hat sich das einfach so ergeben, natürlich durch das, also ich war ja erst im klassischen Studium und ich weiß schon gar nicht mehr, doch übers Studium, glaube ich, ist das gelaufen, dass ich damals dann mit so Jazzmusikern zusammengekommen bin, mit denen habe ich dann gespielt. Und das fand ich schon ganz irre, weil das waren wahnsinnig gute Leute. Das war der Wolfgang Lauer, der lebt schon lange nicht mehr, aber war ganz ein toller Musiker und hat tolle Band gehabt. Da aus Holland waren die Musiker und aus Dänemark. Und da weiß ich noch, da hat der David, ein Trompeter, der hat mit seiner Trompete so irre, irre tolle Musik gemacht. Da hat mir jedes Mal die Haare aufgestellt. Und mir haben es da eigentlich so als Galionsfigur eingeladen. Die haben sich halt gedacht, ja, junge, hübsche Harfenistin, super, das schaut gut aus auf der Bühne. Ich habe keine Ahnung von Jazz gehabt, aber dadurch, dass die so gut waren, die Musiker, habe ich da einfach sehr schnell einen Zugang gefunden. Und über diese Band, damals bin ich zu dem Dario Dominguez gekommen, weil der zufällig auf demselben Festival war. Und der hat mich praktisch vom Platz weg dann engagiert, weil dem sein Pianist ausgefallen ist. Und ab da habe ich nur noch Bauklötze gestaunt, weil da waren dann Chinesen und Südamerikaner und Afrikaner in der Band. Und ich war einfach neugierig, es hat mich einfach interessiert. Und das hat dann auch meine Reisen letztendlich haben so angefangen, weil über die Musiker hast du halt dann Einladungen gekriegt und bist in die ganze Welt eingeladen worden. Und dann war ich einfach immer auch interessiert, wie machen Menschen anders Musik, also wie gehen die mit Musik um, weil ich als Kind schon eigentlich das nicht machte, diese schwarzen Punkte immer auf der Seite. Also das Notenlesen, das habe ich schon gemacht, weil man es ja halt lernen müssen, war schon okay, aber es hat mir nie Spaß gemacht, wie zwischen der Musik und mir so ein Blattl zu haben. Und dann habe ich eben da in Afrika, Südamerika gesehen, das gibt es da gar nicht, also machen das ein genial gute Musiker, die haben noch nie in ihrem Leben Noten gesehen. Und da hat es mich dann so interessiert, wie gehen die um mit der Musik und wie machen die das und wie werden die so gut, ohne dass die eine Note jemals abgelesen haben, wie machen denn die das? Und dann habe ich natürlich viel übers freie Spielen und übers Miteinander musizieren und übers Sehen, wie unterrichten die, war das für mich dann eine gigantomanische Welt, muss ich wirklich sagen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Also es ist ein wahnsinnig bereicherndes Leben gewesen.
Wenn man sich, wie du gerade sagst, also mit Musikkultur auseinandersetzt, dann setzt man sich ja zwangsläufig auch mit Kulturen auseinander. Also mit dem kulturellen Zusammenhang. Und was sind denn so Erfahrungen, wo du sagst, dass die in diesem Bezug die nochmal nachhaltig geprägt haben?
Auf alle Fälle, ja. Also auf alle Fälle, also eine Geschichte, was mich natürlich geprägt hat, ist, ich habe einiges nicht verstanden. Ich habe manchmal ganz schön über meinen Rand drüber springen müssen. Ich war da ja öfters einmal so in Zeremonien dabei, wo die für mich ganz unverständliche Sachen gemacht haben, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, ist das krass irgendwie. Also und wo man sich dann schon damit auseinandersetzen muss ich das jetzt bewerten oder muss ich das jetzt nicht bewerten? Kann ich das so still lassen oder kann ich es nicht so still lassen? Also das war das eine und vor allen Dingen aber dadurch, dass du als Musiker in vielen Kulturen automatisch auch immer mit so Heilzeremonien zu tun kriegst. Also in Afrika, da ist das oft so, dass du dann einfach halt mitspielst, wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind. Und dann spielst du mit und dann kommst du mit Dingen in Berührung, die dir selber völlig fremd sind. Das war mir komplett fremd, aber ich habe dann vor allen Dingen auch mit den indischen Musikern so Heilsysteme kennengelernt, die ich als junge Musikerin damals noch gar nicht verstanden habe, was die da eigentlich tun. Aber ich war hochinteressiert und einer von den älteren Meistern dort, der hat mich aber mal wieder als Assistenz da mit drin gehabt und hat gesagt, jetzt spiel mal einfach was. Und der hat immer gesagt, give me some medicine. Das hat geheißen, du musst die Musik wirklich für ihn spielen, also nicht irgendwas, sondern das, was ihm jetzt heute gut tut. Und dann hat er manchmal gesagt, this was bad medicine. Oder manchmal hat er gesagt, das war's gut, Medizin.
Aber nochmal, um auf diese Zeremonien zurückzukommen, also wenn du sagst, naja, da kommt man an so Punkte, wo man sich fragt, soll man das jetzt oder darf man das jetzt bewerten oder muss man es bewerten oder nicht, gib mal da so ein Beispiel, ich habe da überhaupt keine Idee.
Wie das, ja, das sind jetzt zum Beispiel so Beispiele, wenn da eine Riesenzeremonie läuft und dann kommt da ein Huhn und dann wird das geköpft und dann kommt da eine Ziege und dann wird das ausgeblutet und dann kommt halt zum Beispiel mein Tierschützerherz und sagt sofort, ja, seid ihr narrisch, das kannst du nicht machen. Also solche Sachen einfach, wo du merkst, das ist ein komplett anderer Zugang zu rituellen Handlungen als das, was wir, also jetzt hier im Westen würdest du jetzt da nicht ein Tier opfern, Tieropfer sind jetzt nicht üblich, gell? Und da habe ich mich schon gefragt, was ist jetzt das gut oder ist das schlecht oder was machen die denn da? Also solche Sachen, gell? Das auf der Ebene oder dann natürlich auch diese ganzen Bemalungen und die vielen verschiedensten Sachen, wo wir das gar nicht wissen, was da alles noch dahinter steckt, gell? Was da alles, das kriegst du dann zum Teil als Europäer mitgeteilt, das meiste kriegst du aber gar nicht gesagt, wenn du da sozusagen fremd bist, weil das ist ja ein in sich geschlossenes System. Und insofern war das für mich einfach hoch interessant, meinen Horizont wirklich zu erweitern, also wirklich weiterzumachen, also wegzugehen von dem, was man kennt und schauen, was ist da dran interessant, wo stoße ich an, was hat welche Bedeutung, also das war schon
richtig. Hinterfragt man da seine eigenen Wertesysteme auch?
Ja, auf alle Fälle, klar, hinterfragt man die. Und nicht nur, dass man sie hinterfragt, sondern ich glaube, man merkt dann oft auch, ach so, das ist wirklich ein Wertesystem, mit dem bin ich verknüpft und das ist gut. Und an der Stelle muss ich es wirklich hinterfragen. Also so wie wir mit Religion umgängen, da hat sich schon, also meine ganze Einstellung oder meine Haltung hat sich da, glaube ich, schon verändert über diese vielen Erfahrungen, auch mit vielen verschiedenen anderen Religionen. Ich habe mir dann ja andere Religionen dadurch angeschaut, das hat mich einfach interessiert, Islam, Buddhismus und so weiter. Und habe dann gemerkt, das ist alles im Grunde genommen das Gleiche, es geht alles auf dieselbe Quelle zurück, aber es sind unterschiedlichste kulturelle Zugänge. Und da muss ich sagen, da bin ich viel offener geworden. Also da hat sich dann mein ganzes Bild überhaupt verändert. Ich bin ja christlich aufgewachsen und ich würde mich weiterhin gar nicht unbedingt als christlich, aber als einen spirituellen Menschen bezeichnen, weil ich habe immer nach der Quelle gesucht, weil in der Musik kommst du immer irgendwo zu dem Punkt, wo du merkst, Wahnsinn, du kommst in Dimensionen, die kannst du eben nicht mehr benennen. Das hat man ja oft auch auf dem Konzert, gell? Dass du plötzlich ist eine Einheit da in der Band und du fliegst wirklich los wie eine Kanone und denkst da, was ist denn hier los? Gell? Und das sind ja immer so diese, ich sage jetzt mal schon fast diese besonderen mystischen Momente, die dich auch immer weiter treiben, weiter die Musik zu verfeinern, zu verfeinern, zu verfeinern. Zumindest war das in meinem Musikerleben so. Und insofern würde ich mal sagen, was sie vielleicht für mich daraus entwickelt hat, ist, dass ich sage jetzt mal, ein übergeordneter spiritueller Mensch geworden bin, der jetzt sich nicht zu irgendwelchen Religionen hinbindet, aber der überzeugt ist, also ich bin davon überzeugt, dass es irgendeine zentrale Quelle gibt, praktisch, die, aus der wir überhaupt hier alle unser Leben generieren, sozusagen. Gell? Nennen Sie eine Lichtquelle oder was immer.
Was denkst du, können wir von anderen Kulturen lernen? Gibt es so Momente, wo du dich erinnerst, wo so ein Aha-Effekt auch für dich gegeben hat?
Ja, also ich habe, also was jetzt die Musik betrifft, habe ich, glaube ich, eins gelernt von anderen Kulturen und das habe ich von Afrika ganz früh gelernt. Die haben eine Lebensfreude, die nehmen ihr Instrument in die Hand und dann geht's los. Und dann heißt es nicht, ich gehe auf die Bühne, sondern dann heißt es, ich feiere ein Fest. Also wir feiern zusammen, gell? Das ist das Feiern miteinander. Und was ich da gelernt habe, ist, dass wenn du auch ein Instrument hast, spielst, hast du es sofort, spiel mit. Also das ist sofort, lass uns was zusammen machen. Also da ist nicht so, wer bist denn du, was kannst denn du oder so, sondern das ist sofort, ach komm, also das wäre komisch, würdest du da nicht mitspielen, dann würden die sagen, was ist denn mit dir los, bist du krank oder was. Gell? Und diese Lebensfreude und dieses erstmal auch nicht bewerten, sondern einfach miteinander Freude haben wollen in der Musik, das hat mich total beeindruckt. Und das habe ich, glaube ich, auch in meinem ganzen künstlerischen Schaffen hat sich das so durchgezogen, dass ich immer gemerkt habe, ich will Festivals veranstalten, ich will Konzerte veranstalten, wo die Leute Spaß haben miteinander. Das war mir immer der oberste das oberste Gebot, wo sie nicht Konkurrenz sich machen gegenseitig, sondern wo sie Gaudi haben miteinander. Und ich habe gesagt, ich organisiere nur so lang, wie die Leute wirklich Spaß haben. Also das heißt, wie die sich nicht bekämpfen und nicht der übliche Krieg, den es nicht selber immer wieder gibt, ja, ausbricht, sondern wo man wirklich miteinander macht. Und das haben wir eigentlich jahrelang sehr gut hingekriegt. Also das letzte Festival ist ja jetzt leider zum letzten Mal gewesen vor Corona, aber da waren es dann schon fast 25 Jahre. Also leider ist das 25. ist dem wirklich Corona zum Opfer gefallen.
Aber es wird es wieder geben.
Ich hoffe ja. Schauen wir mal.
Du hast vorher schon gesagt, dass du ja immer so neugierig bist, gell? So, und dass Musik schon so ein ständiger Begleiter und aber auch ein Element ist, das dich getragen hat über die Zeit. Was bedeutet denn die Musik insgesamt für dich?
Ja, für mich ist das schon wie immer wieder so zu sich nach Hause kommen, gell? Das hat was mit sich wieder in Einklang kommen eigentlich. Das habe ich, glaube ich, als Kind schon immer gemacht, wenn es mir nicht gut gegangen ist, habe ich die Musik benutzt. Ich habe einfach gespielt, weißt du ja als Kind gar nicht, was du da machst. Aber ich habe dann so lange gespielt, bis ich gemerkt habe, jetzt geht es mir wieder besser. Und so habe ich das eigentlich schon sehr früh, heute würde man so in Anführungsstriche sagen, das ist eine therapeutische Intervention sozusagen, die habe ich damals eigentlich schon mit mir immer gemacht. Oder wenn mir die Familie genervt hat und das irgendwie stressig war, dann war das super, weil dann hat man zum Instrument gekommen und da hat man seine Ruhe gehabt. Da hat die dann keiner angeredet. Und dann habe ich oft Musik schon entwickelt. Das heißt, ich würde sagen, das ist für mich so eine innere Heimat eigentlich auch immer gewesen. Dort dann sich mehr und mehr sozusagen ins musikalische Innenleben oder in Bilder sich reinzuspielen. Und das hat für mich immer was sehr, ja, schon fast was Meditatives gehabt, sage ich jetzt mal, was Zentrierendes einfach.
Hat das zur Folge gehabt, also du hast ja da quasi deine innere Heimat mit der Musik dabei, dass du im Außen die gar nicht so braucht hast über viele Jahre?
Ich glaube schon. Dass das eigentlich, weil ich war immer so praktisch mit meinen Instrumenten sozusagen als ein kleines Schneckenhaus immer an ganz vielen Orten, ja. Und glaube ich schon, dass das damit zu tun hat. Also ich habe mich das auch oft gefragt, wieso ich, weil ich bin so ein unruhiger Mensch, der geht nach rechts und nach links und hier und dorthin. Also ich war sehr viel unterwegs. Aber dadurch, dass ich, glaube ich, immer so dieses Zentrum hatte, gell, warum ich unterwegs bin, habe ich nie das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt da einen Platz und da bin ich daheim und da bin ich die nächsten 30 Jahre oder sowas. Das war in meinem Leben nie so.
Auch nicht aus deiner Familie gekommen?
Ja, wie dann Familie gekommen ist, dann ist es ein bisschen schwieriger geworden. Dann war ich auch schon immer länger an einem Platz. Also dann war ich schon immer ein paar Jahre an einem Platz. Und das fand ich dann auch natürlich schon so einen, wie sagt man da, so einen Eiertanzlauf. Wie machst du das, dass die Kinder gut geht und dass dir gut geht? Und ich denke, die Kinder waren auf alle Fälle ins Musikerleben mit eingebunden.
Hast du die dabei gehabt, Adam?
Und die waren früh dabei. Also die waren, gerade wie sie noch klein waren, waren sie halt dabei. Aber immer mit Betreuung auch. Wie dann die Schule kam, dann sind wir eben ein bisschen sesshafter geworden. Also dann haben wir geschaut, dass wir eben wirklich diesen Ablauf halbwegs gewährleisten können. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich eine wunderbare Mutter hatte, die wirklich immer eingesprungen ist, wenn ich unterwegs war dann. Und auch viele, also wir haben ein sehr großes soziales Netzwerk gehabt, also generell, die das aufgefangen haben. Also da waren sehr, sehr gute Freunde da. Und eben Familie, also mehrere Leute aus der Familie, die da jederzeit immer da waren. Und ich habe mich das oft gefragt, ob das eigentlich, ob mir meine Tochter irgendwann einmal sagt, Mensch, du musst jetzt meinen Psychiater bezahlen, weil wir so viel unterwegs waren. Aber es ist eigentlich gerade das Gegenteil. Die sagt eigentlich immer, das war für sie eine total bereichernde Kindheit, weil sie einfach so viel erlebt hat. Gerade jetzt in diesen ganzen Zusammenhängen mit immer so vielen querbeet außereuropäischen Musikern, immer Riesentruppe von Leuten, die mochten die Kinder total gern, die sind immer auf die Kinder los. Gell? Die haben immer gesagt, ah, hier, Kind, Lana. Und da gab es auch so eine nette Szene, da hat sie meine Tochter verletzt, musste ins Krankenhaus und genäht werden während der Tournee. Und da sind die ganzen zwei Afrikanerinnen, drei aus Burma, Inder, haben alle gesagt, wir gehen alle mit. Und dann sind sie alle mit ins Krankenhaus, haben sich nicht abhalten lassen. Nein, wenn das Kind krank ist, wir müssen alle mit. Und dann sind sie alle da drin und dann haben die Ärzte gesagt, ja, wer ist denn jetzt die Mama? Dann haben sie alle gesagt, ich. Und dann haben sie sich alle nicht ausreden lassen, dass man da jetzt einfach reingeht, wenn ein Kind krank ist. Dann sind da 12 Leute drin gestanden, bis da genäht worden ist. Das haben die mitgemacht, das war ganz gut.
Familie hat ja dann quasi nur mal später auch noch mal einen Effekt gehabt, als das erste Enkelkind gekommen ist. Das war vielleicht einfach auch nochmal so ein Punkt zu überlegen, möchte ich wirklich jetzt nochmal so früh unterwegs sein oder vielleicht doch nochmal ein Stückchen mehr Zeit auch zu Hause oder in der Nähe meiner Familie sein?
Ja, auf alle Fälle. Also, und da ist auch ein Stück weit mehr das Bedürfnis nach ein bisschen mehr Heimat entstanden, also nach einem ruhigen Platz. Zum einen muss man natürlich sagen, da war ich dann 30 Jahre unterwegs. Das war natürlich auch wirklich ein sehr bewegtes Leben. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, jetzt will ich ein bisschen ruhiger werden. Ich will nicht mehr so viel unterwegs sein. Und vor allen Dingen natürlich, Mensch, ich möchte meine Enkel miterleben. Gell? Und also das war die eine Geschichte. Und parallel dazu ist aber entstanden, jetzt gerade diese ganze Zeit, wo ich mich auf einmal nicht mehr gut daheim gefühlt habe in der Musik, weil diese ganze Eventkultur, also ganze Internetgeschichte entstanden ist, wo es auf einmal viel mehr darum gegangen ist, nicht mehr zuzuhören, sondern zuzuschauen eigentlich. Gell? Also je mehr Brimborium und je toller irgendein Act und je mehr dann alle in dieselben Klamotten oder extraordinäre Klamotten oder Mordsbühnenshow oder sowas, desto besser. Und das war nie mein Zugang. Das ist einfach bis heute noch nicht mein Zugang. Ich bin nach wie vor jemand, der sagt, ich brauche die Musik, um wirklich innere Welten zu bespielen, um die Ohren zu öffnen. Ich brauche die Musik nicht, um die Augen zu öffnen. Gell? Und das hat mich wahnsinnig genervt. Das hat mich total geärgert am Anfang.
War das was, wo man versucht hat, die auch reinzudrängen? Oder ist das was, wo man merkt, so, ah ja, jetzt komme ich irgendwo auf eine Bahn, wo ich eigentlich nicht hin wollte, weil Veranstalter auf irgendwas besonders Wert legen oder so? Oder warst du so strikt von Anfang an und hast gesagt, nein, ich spiele da so nicht mit?
Ich habe eigentlich von Anfang an mehr, da bin ich gesagt, ich spiele nicht mit, außer auf natürlich unsere Festivalskonzerte. Da haben wir natürlich auch geschaut, dass wir da einfach mehr fürs Auge bieten. Und das ist auch interessant, dass die sind deswegen auch immer so unglaublich gut angenommen worden, weil das kommen halt immer die Harfenisten aus aller Herren Länder und bieten natürlich dann auch in ihrer Tradition auch mit entsprechenden Klamotten und so weiter, was da alles halt die Besonderheit ist. Das hat ja auch was Schönes, gell? Ist ja auch nicht verkehrt. Aber was ich auch ganz klar sagen muss, das war für mich eine der wenigen Konzessionen an diese Geschichten, weil das halt schön ist, dass man das am Publikum zeigen kann, was alles noch an Hafenstil gibt. Gell? Also nicht jetzt nur ein klassisches, ein bayerisches, sondern eben auch afrikanische und ein schwedische und ein australische und südamerikanische und so weiter. Das heißt, und das ist natürlich dann auch schön, auch die Menschen zu sehen können in ihren traditionellen Gewändern, wie die spielen und so weiter. Aber was immer schon war, ist, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich ein Hafenspektakel, was wir hier machen. Das ist kein Hafenkonzert in dem Sinne, weil jeder Musiker hat eine halbe Stunde Zeit, da zu spielen. Und für uns Musiker ist es so, dass man nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten, bis der dann einmal richtig warm gespielt. Und dann fängt auch die Show eigentlich allmählich richtig gut in Bewegung zu kommen. Und da ist halt so, dass kaum kommt, wärst warm, sozusagen musst wieder aufhören. Gell? Trotzdem lieben die Leute das, gell? In meinem musikalischen Leben habe ich das komplett abgelehnt. Also ich habe mich eigentlich deswegen schon auch sehr bewusst von den großen Bühnen damals verabschiedet, weil die Veranstalter haben dann gesagt, ja Frau Lau, was ist denn mit ihnen los? Die haben ja keine bombastischen Videos im Internet und sind sie nicht mehr professionell. Und das hat mich so geärgert, dass da jemand sagt, du bist nicht professionell, nur weil du plötzlich kein Video ins Internet einstellst. Da habe ich mich richtig aufgeregt, habe ich mit einem Veranstalter richtig, richtig gestritten. Ja, und dann hat sich zeitgleich entwickelt, dieses ganze Thema um die Musikheilkunde. Und ich habe gemerkt, ich glaube, das gefällt mir jetzt viel besser für meinen weiteren musikalischen Weg, einfach da eins zu eins für Menschen zu spielen, denen es nicht gut geht, gell? Die jetzt gerade eigentlich von der Kultur ausgeschlossen sind, die gerade in ganz schwierigen Phasen sind. Und vor allen Dingen natürlich mich dann wieder erinnert an das, was ich früh da in Indien gelernt habe über die ganze Musikheilkunde. Ach so, das kann man auch einsetzen, um Menschen Schmerzen zu nehmen, um sie ruhiger schlafen zu lassen. Also das weiß man mittlerweile, da gibt es wissenschaftliche Studien darüber, dass du drastisch reduzieren kannst mit Schmerzmitteln, mit Schlafmitteln, wenn du entsprechend die richtige Musik findest für die Leute, die sie beruhigt. Das hat ganz viel damit zu tun, das, was sie kennen, was ihnen gut tut, also was bekannt ist, was vertraut ist, was gute Laune macht. Und dann natürlich auch diese ganz gezielte Musikheilkunde, wo du ganz bestimmte Frequenzen spürst für jemand und wirklich ganz gezielt auf dem sein Bild hinspielst praktisch. Und da habe ich mich über Jahre jetzt damit auseinandergesetzt, die letzten 15 Jahre eigentlich, haben wir da ganz viel geforscht und ganz viel gelesen und uns da kundig gemacht, was gibt es da aus der Vergangenheit, also was gibt es von den großen alten Meistern zu diesem Thema. Und es ist doch interessant, dass man da doch einiges findet.
Ja. Das ist ja schon so, dass das ist ja schon irgendwie in... bei den Kelten schon irgendwie Druiden gab, die mit der Harfe heilende Prozesse eingeleitet haben. Ist es bei dir so gekommen, dass man sagt, ja, ich war jetzt an so einem Punkt, wo man überlegen hat müssen, wo geht es jetzt hier, weil dieser ursprüngliche Weg war jetzt einfach auch an einem Ende, weil du den so nicht weiter mitgewollt mit der Veränderung in diesem Geschäft, sage ich jetzt mal. Oder gab es irgendwo auch nochmal so einen auslösenden Moment, wo du gemerkt hast, so, ah ja, das ist wirklich tatsächlich mein Weg jetzt, da nochmal genauer hinzuschauen in diese heilende Wirkung?
Ja, nein, es gab schon einen Auslöser. Also ich war selber sehr krank. Das ist mir gar nicht gut gegangen. Und da kam dann immer einer von meinen besten Freunden, hat mir ganz viel vorgespürt. Und ich habe da ein paar so Aha-Erlebnisse gehabt, dass eigentlich die Musik mich in dieser Krankheitsphase wie wirklich durchgetragen hat. Also das immer wieder. Und dann habe ich natürlich auch mich erinnert an dieses System, das mir damals da in Indien beigebracht worden ist. Und ich habe das selber mit mir immer wieder ausprobiert. Das heißt, ich habe das dann eigentlich zum ersten Mal, wo ich so krank geworden bin, an mir selber ausprobiert und war dann platt erstaunt, wie wieder Stück für Stück wieder rausgearbeitet habe aus der ganzen Geschichte. Und das waren diese zwei Faktoren, dass ich gemerkt habe, wie mich das bewegt hat, dass da jemand sitzt, der jetzt ausschließlich für mich Musik macht. Das hat mich immer wieder zu Tränen gerührt, dass da jemand kommt und der macht jetzt nur für mich Musik. Das war wirklich für mich unfassbar. Und wie ich dann aus diesem Prozess langsam rausgekommen bin, habe ich gemerkt, das möchte ich jetzt irgendwie weitergeben. Das finde ich so genial, das muss man irgendwie der Menschheit zur Verfügung stellen. Und muss dazu sagen, mich hat das Thema schon immer irgendwie interessiert. Was gibt es noch? Was ist noch unter der Musik praktisch? Und was ist auch unter der Harmonielehre? Weil da sind ganz große, wunderbarste, ich sage jetzt mal, kosmische Gesetzmäßigkeiten drunter. Das ist ja mit der Mathematik verknüpft, das ist mit der Alchemie verknüpft, das ist mit den ganz großen geistigen Wissenschaften, kannst du auch in den Strukturen der Musik erkennen. Und das ist jetzt nichts, was ich jetzt erfunden habe, sondern das weiß man ja schon seit Jahrtausenden. Nur ist das jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten vom Bewusstsein her ein bisschen weggegangen. Und das haben natürlich auch die großen Komponisten, die haben da auch nicht so viel drüber geredet, die haben das alles verwendet in ihren Kompositionen, dieses Wissen. Die waren ja die meisten in irgendwelchen Logen und haben schon gewusst, warum sie jetzt diese Terz und diese Quart und diese Durchführung so oder so machen. Aber natürlich haben die das der Öffentlichkeit so nicht erklärt, ist ja klar, weil es waren ja keine Komponisten. Und die haben auch verhältnismäßig wenig dazu geschrieben, aber es gibt doch etliches, was dazu veröffentlicht worden ist.
Also du sagst jetzt so, das eine ist quasi dieses alte Wissen und das andere ist aber vielleicht einfach jetzt auch das, wo man jetzt sagt, den aktuellen wissenschaftlichen Stand, weil jetzt kannst du ja Dinge auch nochmal ganz anders überprüfen oder messen. Was passiert denn eigentlich körperlich mit jemandem, der Musik hört? Also ich weiß, der Reinhard Flattischler, Taketina, diese Rhythmuspädagogik, die arbeiten ja ganz viel mit Herzzentren zusammen und dokumentieren da auch Auswirkungen. Wie ist das bei der Harfe? Weil du sagst, ihr habt ja geforscht. Wie ist denn da so der Stand? Gibt es da Möglichkeiten, das zu überprüfen? Seid ihr da irgendwo auch in Kontakt mit Krankenhäusern oder mit Medizin?
Ja, na, auf alle Fälle. Also es gibt wahnsinnig viele Forschungen, wirklich gerade in den letzten Jahren gibt es ganz viele Forschungen zu Musik und Medizin. Das hat so angefangen jetzt in die 80er, 90er Jahre. Da waren eigentlich die Österreicher sehr, sehr federführend. Also Salzburg hat da angefangen und Wien eben auch. Und da hat, also das ist eigentlich ganz toll, weil im AKH in Wien, wo ja die Uni da ist, um Musiktherapie mittlerweile akkreditiert ist. Das sind Musiker da dort, der Leiter, der ist ein Musiker. Und die haben da unglaublich viel wirklich geforscht und weiter geforscht, aber alles im musiktherapeutischen Kontext. Und da hat sie eben ganz viel Stück für Stück rauskristallisiert, wie du mit verschiedensten Systemen wunderbar die Ergebnisse erzielen kannst. Und das ist das Schöne. Ich persönlich, ich bin nicht so ein Mensch, der so auf wissenschaftliche Erhebungen steht, weil ich bin eher der Mensch, der in der Praxis ist. Aber ich war so happy, wie meine Kollegen dann diese vielen Forschungsergebnisse wirklich gebracht haben, wo du gemerkt hast, ach so, das kann man so belegen, was wir hier tagtäglich erfahren praktisch. Ja.
Das macht ja manchmal auch durchaus Sinn, weil es absolut, kann ja für jemanden, für jemanden, der jetzt nicht so tief in der Materie drin ist, wie ihr das jetzt seid, alles also ein bisschen abkommen absolut, und ja. mit so einem komischen Esoterik-Touch ja. sie
umhören. Ganz genau. Gell? Und das ist auch wichtig, dass das aus dieser esoterischen Ecke rauskommt, weil das gibt es ja tatsächlich, es ist ja leider auch ein Problem, dass das alles, was heute sozusagen in der Klangtherapie unterwegs ist, da gibt es auch viel, ich sage jetzt mal, so sogenanntes esoterisches Zeug, wo ich dazwischen drin immer denke, um Gottes Willen, gibt es ja auch. Gell? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass das auf guten wissenschaftlichen Füßen steht und auf klar erhebbaren Fakten auch. Gell? Deswegen habe ich dann irgendwann schon gesagt, super, dass das alles passiert. Ich will jetzt nicht explizit forschen, aber ich nehme jedes Forschungsergebnis, was meine Kollegen da bringen, und bringe das mit ein praktisch. Und es ist wirklich ein Phänomen, wie eigentlich, ich sage jetzt mal, Spiritualität und Wissenschaft immer dichter zusammenrücken. Das ist ganz hoch interessant, weil wenn du heute denkst, dass die heute von Strings reden oder from Intelligent Light, ist ja mittlerweile in der Wissenschaft ganz bekannt von die kleinsten Atomteilchen. Also wie ich das zum ersten Mal gehört habe, dass die genannt werden, Intelligent Light, habe ich mir gedacht, das ist jetzt sehr nah schon an der Spiritualität. Gell? Und ich glaube und hoffe, dass das nur so viel weitergeht, dass die Menschen da wieder die Verbindung kriegen zum Urwesen des Seins, wo die technische Messbarkeit so groß ist, dass du das wirklich alles jetzt auch auf der funktionalen Ebene erklären kannst. Zwar immer nur Stück für Stück und häppchenweise sozusagen, weil du kannst die Gesamtheit, das ganze Universum kannst du nicht in Wissenschaft auf einmal dokumentieren, das geht einfach nicht. Aber du kannst Teile dessen immer wieder ganz klar beforschen und kannst dann dementsprechend natürlich deine Settings machen. Und das ist schon enorm. Also wenn du dann feststellst mit diesen Messgeräten, wenn du einfach siehst, du spürst diese und jene Skalen oder diese und jede Musik für jemand und bringst den wirklich zur Ruhe und rapzapp schlaft der auf einmal die ganze Nacht durch, der sonst ohne Schlafmittel nie durchschlaft oder sowas. Ja. Und dann kannst du natürlich lesen, du kannst ja dann gerade auf der Intensivstation dann auch schön ablesen, aha, der ganze Blutdruck geht runter, der Puls geht runter, die Atemfrequenz geht runter, das sind ja Parameter, die du sehen und messen kannst. Gell? Und auf der Intensiv noch besonders gut, weil da kannst du es einfach mitverfolgen. Und insofern haben wir da natürlich wunderbare Möglichkeiten, auch zum Schauen, und was wirkt noch besser? Und was ist noch geeigneter für die und für jene Person. Das ist etwas, wo ich immer wieder staune auch, wie auch über kurze sogenannte Musikinterventionen Menschen wirklich oft drastische Verbesserung ihrer Situation da erfahren. Es gibt natürlich ab und zu einmal Menschen, die reagieren einfach nicht auf Musik. Das gibt es natürlich auch. Aber in der Regel, also die meisten Menschen, wenn du da mit deiner Harfe ans Krankenbett kommst, haben immer einen großen Benefit davon und sind immer eigentlich sehr, sehr froh und sehr glücklich und sehr berührt auch meistens.
Es geht ja eigentlich darum, dass man dieses alte Wissen, das es immer schon gegeben hat, irgendwie rüber transformiert und die Leute das wieder nutzen können, letztlich. Also ich habe mich mal mit einer unterhalten, die hat dann gesagt, naja, also wenn ihr jetzt halt zu mir kommen ganz, ganz viele Bäuerinnen und Bauern zur Behandlung, aber denen ich bereits nichts von universeller Energie erzählen, die wissen halt, das hilft, und deswegen kommen die und dann gingen die wieder. Ja, genau. So. Genau. Und deswegen finde ich das so enorm wichtig, dass man einfach auch darüber redet und dass man das einfach auch nochmal ein bisschen mehr in die Breite und rausbringt. Du hast ja dann mit deiner Tochter zusammen 2009 dieses Institut gegründet, also das Institut für Harfe und Musikheilkunde. Und in euren Leitlinien steht drin, Musik als Kulturgut anstelle von Konsumgut. Was bedeutet das genau?
Genau, weil es gibt ja Musik in zwei, ich sage jetzt mal auf zwei Feldern. Gell? Das eine ist ja, dass ich wirklich Musik eben als ein transformatives Medium verstehe, wo ich sage jetzt mal Seele, Geist, Körper eines Menschen sich weiterentwickeln kann, gell? Und wo er wirklich sozusagen in die Tiefe geht. Vielleicht kann man das auch nennen, einfach den spirituellen Ansatz, also die einfach die sakrale Musik, nenne ich es jetzt mal. Gell? Das ist einfach überall da, wo ich das in einen sogenannten spirituellen, religiösen Kontext nehme. Und zwar im weiteren Sinne, jetzt nicht in einer bestimmten Religionsform, sondern wirklich in einem, ich sage jetzt mal, spirituellen Kontext. Das andere ist die sogenannte Unterhaltungsmusik, gell? Die ja genauso gut ist. Das heißt, wenn ich, das mache ich heute noch, ich gehe mal alle halbe Jahr oder alle Jahr, gehe ich mal zum Volkstanz und dann begleite ich 6, 7, 8 Stunden mit der Harfe die Tanzelmusik und finde das lustig, bis mir die Finger so weh werden, dass es nicht mehr geht, weil das einfach schön ist, die Leute zum Tanzen zu bringen, weil das schön ist, auch die Leute zum Unterhalten. Wenn ich eine Hochzeit habe, ein schönes Fest habe, brauche ich eine schöne Musik, sonst ist das Fest nichts. Gell? Das heißt, das ist, beides hat ja seinen absoluten Stellenwert. Und das Institut, das widmet sich schwerpunktmäßig diesem inneren Aspekt, das heißt, dieser spirituellen Kategorie, also dem religiösen oder sakralen Aspekt, wo es eben darum geht, dass der Mensch eine innere, ich sage jetzt mal, eine innere Verwandlung oder eine innere Bereicherung erlebt, keine äußere praktisch. Und wir uns dem dann auch ganz gezielt widmen und diesen ganzen Wesensmerkmalen der Musik, also eben der Musikheilkunde widmen, das heißt das, was unter der Musik noch unten drunter liegt. Das ist eigentlich so, deswegen eigentlich. Und es sagt natürlich ein bisschen auch aus, dass man die Musik ist für mich Tatsache, zum Konsumieren, also zum Aufsaugen, ja, zum Teil ja geeignet, aber nicht so als etwas, das ich auch wieder einfach nur in mich reinlasse und mich da gar nicht damit verbinde sozusagen. Ja, das ist ja ein bisschen das Problem, was wir heute haben. Wir haben so viel Musik zur Verfügung, wir hören ständig im Hintergrund und es läuft alles ein bisschen auf der Oberfläche und ich
so wahnsinnig viel
auch und zu viel und meiner Meinung nach, obwohl ich das auf der einen Seite so schätze, dass das möglich ist, dass man so leicht zu Musik kommt, ist auf der anderen Seite die Gefahr der Beliebigkeit und dass wir eigentlich abschalten von der eigentlichen Kraft der Musik und von diesem Lernen, wirklich zuzuhören und wirklich in einen inneren Prozess durchs Zuhören zu gehen. Also dieses Zuhören können, das stelle ich ja überhaupt immer wieder fest, dass diese Fähigkeit beim Menschen irgendwie ein bisschen abgenommen hat die letzten Jahre, weil wir mit so viel ständig beballert werden, dass so dieses mal lange Zeit lassen und mal wirklich horchen, was hat denn der jetzt eigentlich gesagt? Oder was hat denn da jetzt eigentlich gerade geklungen? Oder was hat denn jetzt von dem, was der da jetzt gerade gespielt hat, was setzt es denn in mir in Bewegung eigentlich? Ja,
also und macht jemand das, dass ich so eine Reaktion habe? Das ist für mich immer so ganz spannend gewesen. Genau. Ja. Aber da hat sich natürlich wirklich viel verändert, weil wenn man früher einfach auch losgelaufen ist und sie irgendwo eine Schallplatte oder eine CD gekauft hat, dann hat man die halt einfach intensiv viel gehört. Wenn du jetzt halt auf die Streamingdienste zugreifst, also wenn man denkt, wie viel Musik man zur Verfügung hat, dann wann soll man denn das alles wirklich hören? Also das ist...
Genau.
Oder sich den Raum nehmen. Denkst du, da hat Live-Musik nur die größere Chance?
Also im Moment glaube ich nicht, aber ich hoffe sehr, dass das wieder kommt und ich glaube, dass das auch wieder kommt. Weil irgendwann werden die Leute dann doch wieder was anders suchen als das, was sie die ganze Zeit schon haben. Aber ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt schon sind, wo das wieder anders werden wird. Weil eben, was wir ja eher sehen, ist ja, dass die Live-Musik jetzt eher abnimmt. Und eben durch diese Verfügbarkeit und natürlich auch durch den mehr Stress oder mehr Arbeitswelt, was die Leute haben oder. Und eben auch so vielfältig unterwegs sein können. Gell? Wenn ich mir denke, wir als Musiker, wir waren fast jeden Tag auf irgendwelchen Konzerten. Wir haben ständig, also ich kenne mein ganzes Musikerleben nur als immer Kollegen anhören. Das hat zum ganz normalen Habitus des Musikers gehört. Gell? Das war ganz wichtig, dass du dir dies anhörst, jenes hörst, hinhörst. Und das ist ja heute ganz anders, wenn du die jungen Leute anschaust, die gehen nicht mehr auf Konzerte permanent, die gehen schon mal ab und zu. Aber dann wollen die da eher was erleben, dann wollen die da auch Bier trinken, Leute treffen und so weiter. Das wollten wir auch, das ist, gehört auch dazu, das ist ganz normal. Aber dieses sich wirklich ganz tief einlassen mit der Musik, das ist jetzt so nicht mehr so häufig, also nicht in dieser, einfach, es hat sich verändert, hat sich über die Jahre verändert.
Denkst du nur vom Publikum oder auch von denen, die auf der Bühne stehen?
Vielleicht auch von denen, die auf der Bühne stehen. Das weiß ich jetzt nicht so. Es ist auf alle Fälle so, dass heute ein junger Musiker, der hat ja alles zur Verfügung. Der kann sich, egal was er hört in den Medien, der kann ja so spielen wie keine Ahnung, wie Pat Metheny, der kann so spielen wie Chick Corea oder wie immer. Du kannst ja die Stile lernen, gell? Weil du hast ja alles zur Verfügung. Das hatten wir vor 30, 40 Jahren nicht. Und das heißt, die sind auch zum Teil wahnsinnig gut. Also ich finde das enorm, wie die jungen Musiker, wie die mit 20, 25 schon spielen. Das ist wirklich unglaublich. Was ich aber oft vermisse in dem Hören, oft, also nicht bei allen, das muss man wirklich dazu sagen, ist dieses innere Auseinandersetzen mit dem. Das ist dann eher das Nachspielen, das Kopieren und das, weil es eben alles da ist und weil man es auch schon so viel gehört hat. Aber dieser Prozess, dass ich mich mit mir, mit meiner inneren Musik verbinde, warum dann eben ein Pat Metheny genau klingt wie ein Pat Metheny, weil der 40 Jahre seinen eigenen Stil entwickelt hat, wirklich aus sich heraus praktisch. Und da tun mir oft die jungen Musiker direkt manchmal leid, weil die haben diese Möglichkeit zum Teil gar nicht mehr, weil die natürlich mit den Medien so verbunden sind, dass diese Ruhe, wo du dich wirklich sozusagen aus dir rausziehen musst, das ist im Moment gar nicht. Also das zumindest nicht in unserer westlichen Welt. Es gibt so in anderen Kulturen dann zum Teil schon noch sehr stark, die jetzt da nicht ganz so eingebunden sind. Aber ich würde es auch gar nicht bewerten, das ist im Moment so. Gell? Das ist einfach jetzt gerade so, weil die Medien so sind, wie sie sind. Ich habe nur für mich festgestellt, ich würde jetzt nicht den ganzen Zauber nur in dieser Form mitmachen.
Wobei die Sehnsucht, finde ich, merkt man schon, also gerade wenn du dir irgendwie mal so Casting-Formate irgendwo anschaust, dass sich da was verändert hat. Also ich stelle schon fest, dass das Publikum, sobald das entscheidet, in so einem Casting-Format oder Prozess, nicht mehr seit ein paar Jahren nimmer das perfekte Produkt wählen, sondern Leute, die authentisch sind, die vielleicht nicht zu 100% all glatt sind, wo man wieder mehr Ecken und Kanten erlebt. Ich glaube, dass die Sehnsucht nach echt sei, wächst auf unterschiedlichen Gebieten, also ob jetzt Musik, Kunst, Kultur, ob im Sport, ob egal wo, dass man Identifikationsmöglichkeiten wieder haben möchte, um sich zu verbinden mit jemandem und nicht nur um jemanden auf ein Podest zu stellen.
Das stimmt, ja. Das beobachte ich auch. Ja. Und ich denke, deswegen denke ich, das wird auch vermutlich weitergehen, weil ja die Funktionalisierung über die Techniken und die Medien jetzt mit IT und was da alles ist, das nimmt ja rasant zu. Gell? Das ist ja, wir sind ja nur absolut nicht am Point of, wie heißt es, Change. von daher glaube ich, weil der Mensch ja der Mensch ist. Du kannst ja einen Menschen nicht abstellen. Der ist ja ein Mensch, der braucht ja seine Individualität, der braucht seine innere Verbindung nach oben. Das wird sich nicht ändern, auch nicht, wenn die Technik nur so gaga irgendwas vor sich hin macht. Und es ist ja so, dass wir über die Technik zunehmend mehr funktionalisiert werden und instrumentalisiert werden auch, gell? Auf allen möglichen Ebenen. Da könnte man nur 3 Stunden drüber reden. Da wollen wir lieber nicht. Und trotzdem kannst du nicht ändern, dass der Mensch ein biologischer Mensch ist praktisch. Und was braucht der? Der braucht Menschen, der braucht ein Ich-Bewusstsein, der muss wissen, das kann ich, das bin ich. Der braucht Bestätigung, der braucht die Zuwendung von anderen Menschen. Das wird sich nicht ändern, dass der Mensch so ist, wie er ist. Also den kannst du nur so funktionalisieren, aber das sind die Urbedürfnisse des Menschseins praktisch. Und das heißt, ich vermute, je mehr jetzt diese Welle in diese ganze Technisierung geht und für mich auch wirklich in eine manipulative Instrumentalisierung auch, desto mehr werden irgendwann wahrscheinlich wieder dieser Schrei laut werden, aber wir sind doch eigentlich biologische Menschen. Und ich meine, wir sind im Moment an der Wendestelle, wo ja der künstliche Mensch entwickelt werden soll versus den biologischen Menschen. Mei, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du löschst den biologischen Menschen aus, aber dann wird es den technischen Menschen auch nicht mehr geben, weil der hat ja den technischen Menschen erschaffen praktisch. Also wirst irgendwann unweigerlich wieder zurückkommen zu dem, was wir eigentlich als Menschen sind. Und mit diesen Themen habe ich mich schon immer beschäftigt und habe mich auch schon immer im Künstlerischen beschäftigt. Und jetzt in der letzten Zeit merke ich, es wird zunehmend schwieriger, sich damit zu beschäftigen, weil das sehr überhand nimmt, gell? Die ganze Funktionalisierung, die da so tagtäglich und auch die vielen problematischen Themen, die da natürlich auf allen Ebenen auf dich einschwingen, gerade seit der Corona-Krise sowieso. Wo du dann sagst, oh, und da läuft es schief und da läuft es schief und das läuft auch schief, wie machen wir denn das alles? Gell? Und da fragt man sich dann schon, ich oft auch, wie trage ich jetzt mit meiner Kunst optimal dazu bei, dass ich auch einen guten Teil in dieser Gesellschaft oder wie soll ich sagen, ein ausgleichendes Moment für die Menschen sein kann. Gell?
Du hast ja immer schon auch neben deinen eigenen Konzerten, neben deiner eigenen künstlerischen Schaffenskraft, sage ich jetzt mal, Leute ausgebildet. Also du hast dir immer schon doziert auch. Was ist das, was dich daran fasziniert? Ich kenne ja auch viele Profis, die sagen, also unterrichten ist jetzt so gar nicht meins. Und du hast das ja, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe, fast immer auch nebenbei gleichzeitig auch gemacht.
Ja, nein, eigentlich immer, genau. Ich habe eigentlich schon von Anfang an immer unterrichtet, habe es auch nie aufgehört. Ich habe das irgendwie immer parallel gemacht. Ich habe das zwar nicht so gern in Schulen gemacht, weil ich dann nicht so gut wieder zu den Konzerten fahren kann. Das heißt, ich war ganz am Anfang im Freien Musikzentrum, das war super, in München. Da habe ich auch meine Freiheiten gehabt, weil da habe ich so meine Blogs immer gemacht. Das war eine ganz tolle Zeit im Freien Musikzentrum. Und da hat es also angefangen, dass die Harfe überhaupt ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist wieder. Und ich habe das unter anderem, glaube ich, auch deswegen gemacht, weil ich selber an der Harfe so fasziniert war und immer gern Faszination auch weitergebe. Gell? Und dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt, dass ich deswegen dann auch die Festivals hierher gebracht habe, weil ich mir gedacht habe, dann können unsere Leute das auch vor Ort sehen. Dann müssen die nicht so wie ich immer in die ganze Welt reisen, sondern können mal schauen, wie funktioniert das mit anderen Gesellschaften, mit anderen Kulturformen, mit anderen Hafenformaten sozusagen. Und bin dann im Laufe der Zeit eigentlich vor allen Dingen dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, das, was unter der Musik liegt, das will ich hochhalten. Das ist mir ganz wichtig, dass das hochgehalten wird, dass das nicht nur in Anführungsstriche Unterhaltungsmusik wird. Und da habe ich dann einfach viele von meinen Kolleginnen gefunden, die gesagt haben, hey, das interessiert uns auch total, kannst du uns da mal ein Seminar dazu machen? Und das habe ich dann gemacht. Und daraus hat sich dann eigentlich Stück für Stück dieses Institut entwickelt, wo dann ja Ärztekongressen war, auf Palliativkongressen, habe über diese Arbeit ein bisschen erzählt, die wir da machen. Und dann haben die gesagt, ja, wie können Sie uns denn die Qualität sichern von dem, was Sie da machen, dass Ihre Leute da wirklich gut sind? Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, dann mache ich den Lehrgang und dann tue ich dich halt zertifizieren und mache ein Institut. Das war ein folgenschwerer Satz in meinem Leben. Weil da war ich da plötzlich mit lauter Organisation beschäftigt, die ich eigentlich nicht leiden kann. Also ich bin eigentlich von meinem Typ her wirklich der Kreativen und der Lehrarbeit verschrieben. Gell? Und das war aber dann trotzdem eine wunderbare Geschichte. Wir bilden da einmal im Jahr jetzt immer so 15 Leute aus, die machen da so 7 Module und tragen das dann dadurch weiter. Das heißt, das sind Leute, die gehen in die Krankenhäuser oder gehen in die alten Häuser, in die Sterbebegleitung auch oder gehen in ihren eigenen Praxen, nehmen die das mit. Also die haben ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsgebiete und mir macht das wahnsinnig viel Spaß, weil ich mir gedacht habe, ich bin so froh, wenn sich das verbreitet, wenn nicht jetzt nur ich so eine Idee habe, sondern wenn viele Leute diese Idee mitnehmen. Und ich freue mich total, ich habe jetzt gerade am Wochenende habe ich gerade wieder Prüfungen abgenommen Und das ist wieder ein ganz toller Kurs gewesen. Und wenn ich dann sehe, wie die sich über so eine Ausbildung da weiterentwickeln und wie die da Feuer fangen für diese Arbeit, dann denke ich mir, eigentlich gibt es nichts Schöneres auf der Welt, wie dass man sowas machen darf überhaupt. Ja.
Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wenn jetzt jemand liegt auf so einer Palliativstation, ist es so, dass du quasi mit dem Klinikum eine Vereinbarung hast und dass die das dann weitererzählen, oder kämen die Leute direkt auf dich oder auf die anderen aus diesen Kursen zu? Wie ist das organisatorisch geregelt?
Ja, genau. Nee, das hat sich, also entwickelt hat sich das so, dass die müssen ja Praktikum machen bei uns, unsere Leute in den Seminaren, und dann müssen die sich Praktikum stellen. So, das heißt, die gehen dann eben in die Klinik vor Ort. Also unser Lehrgang ist europäisch aufgestellt, die kommen wirklich aus sämtlichen europäischen Ländern. Das heißt, ich konnte es gar nicht gewährleisten, ob die jetzt da jemand findet in England oder in Dänemark oder in der Schweiz oder in Österreich. Das heißt, die haben die Aufgabe, sich selber einen Praktikumsplatz zu suchen. Und werden dann von uns natürlich da schon geschult, wie stehe ich den Kontakt her und wie komme ich dazu, dass die dann irgendwann da drauf aufspringen und sagen, oh ja, das ist eine feine Geschichte, bleiben Sie bei uns. Weil als Praktikant müssen sie natürlich erstmal noch nichts zahlen, die Krankenhäuser. Aber in dem Moment, wo das Praktikum zu Ende ist, versuchen die, dass die das erwirken, dass die da übernommen werden. Und in der Tat werden ganz viele übernommen, bezahlterweise, weil in dem Moment, wo die das mal gesehen und gehört haben vor Ort, sind die meisten wirklich begeistert. Da, wo man dann immer ein bisschen insistieren muss, ist, dass sie dann auch die Bezahlquelle finden. Es gibt Häuser, die zahlen das ganz normal als freier Mitarbeiter. Dann gibt es gerade in der Palliativversorgung oft die Hospizvereine, also die, wo dann einfach über die Stiftungen oder auch über Spendengelder die Leute finanziert werden. Und das ist sich so sukzessive am Entwickeln. Das ist immer jetzt gerade wieder ein bisschen schwieriger geworden, natürlich durch das Corona sowieso.
Ja klar, wenn der ja sowieso fast keiner eine.
Furchtbar. Also jetzt in Bayern war es ganz schlimm, da ging gar nichts. In Nordrhein-Westfalen, in anderen Ländern ist eigentlich viel mehr gegangen. Also ganz viele Leute im Norden bei uns, die haben gut weiterarbeiten können, bei uns eigentlich alle nicht, die sind alle gestoppt worden. Jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass sich das jetzt alles wieder ein bisschen beruhigt, weil natürlich das Erste, wenn die raushalten, sind dann die Externen, was ein Stück weit verständlich ist. Auf der anderen Seite so schade ist, weil gerade die Patienten, die jetzt so alleine gelassen werden, da erst recht eigentlich dringend jemand bräuchten. Weil wir sind ja da nicht nur die Musiker, sondern wir reden ja auch mit den Leuten. Wir tragen auch mal Sorgen und Nöte notfalls mal ans Personal weiter, wenn es da Schwierigkeiten gibt in der Kommunikation oder. Wir haben da natürlich eine vielfache Aufgabe da drin. Und insofern hoffe ich mal, dass das jetzt in der nächsten Zeit sich wieder ein bisschen normalisiert. Also ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es wird sicher weitergehen, weil wenn wir in die Häuser nicht mehr können, nicht mehr dürfen, da gibt es ja auch noch viele andere Betätigungsfelder. Also es gibt auch in der ambulanten Therapie mittlerweile viele, die auch ambulant, also in der Ambulanzversorgung, in die Häuser fahren. Die sind zum Teil auch in anderen Feldern unterwegs, also in anderen sozialen Feldern. Müssen wir mal schauen. Aber mir liegt natürlich schon sehr, vor allen Dingen die Sterbebegleitung am Herzen und auch die Intensivversorgung, auch überhaupt das Krankenhaus ist für mich schon, wäre ein Ort, wo ich glaube, dass die Menschen das dringend brauchen. Also das wäre da immer mit offensten Armen aufgenommen von den Patienten.
Weil du gerade gesagt hast, Sterbebegleitung. In dem Roman Abschlussball von Jess Jochimsen, da geht es um so einen Beerdigungstrompeter vom Münchner Nordfriedhof, da gibt es so einen Satz, der heißt: Menschen erzählen sich Geschichten, um zu leben, und für den Tod brauchen sie die Musik.
Ach schön, das ist aber ein schöner Satz, den kenne ich gar nicht.
Und also da wäre jetzt meine Frage, wenn du jetzt zu so einer Sterbebegleitung gehst, ist das, du spielst ja nicht einfach irgendwelche Stücke, sondern das ist ja, improvisierst du da quasi über das Sterben, über den Tod? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, es ist unterschiedlich. Also das ist sehr verschieden. Das kommt ein bisschen drauf, an welchem Punkt steht eigentlich der Patient. Das heißt, ist der jetzt wirklich kurz vorm Sterben, ist der jetzt wirklich im akuten Sterbeprozess oder ist der 2-3 Wochen davor? Und dann gibt es ja auch noch große Unterschiede. Ist der noch ansprechbar? Hat der große Schmerzen? Ist der hat er keine Schmerzen, ist ja noch ganz fit. Also wir hatten jetzt letztens mal einen Mann, der war wirklich noch ziemlich fit bis zum Schluss. Und der hat eine Woche vor seinem Tod gesagt, dass sie mir vielleicht bloß nicht so traurige Musik vorspielen. Gell? Der wollte immer was Lustiges hören. Gell? Also von daher... Aber es ist oft so, wenn die Leute jetzt wirklich schon im Dämmerzustand sind, Medikamente kriegen, dann ist es oft eher, dass du sagst, du spürst jetzt wirklich sehr ruhige, meditative Musik und horchst schon, du horchst dann, wir üben das ganz früh, dieses Erhören des Menschen eigentlich. Gell? Das heißt, man hört hin, was braucht denn der Mensch jetzt? Vor allen Dingen, wenn er sie nicht mehr artikulieren kann. Es ist auch so, dass am Krankenbett wir viel leiser spielen müssen, als wir das normal auf der Bühne tun, weil wir natürlich im 1-zu-1-Setting viel näher da sind und weil der Mensch ja auch mal wirklich in einer schwierigen Situation ganz anders in der Aufnahme ist. Das heißt, du musst die Lautstärke anpassen, du musst die Musik anpassen und normalerweise, also üblicherweise ist schon in der Sterbebegleitung eher beruhigende Musik, eben nichts Emotionales, nichts, was die Emotionen noch hochbringt. Einfach alles, was harmonisiert, was beruhigt. Weil der Sterbeprozess, der ist ein wahnsinnig anstrengender Prozess, weil ich muss mich verabschieden von allem, was ich geliebt habe. Die Angehörigen müssen sich verabschieden. Die kehren dann natürlich einmal mit dazu. Die versuchen wir so früh wie es geht mit einzubinden. Und das heißt, wir sind da wirklich da, um einfach alles zur Ruhe zu bringen, um sozusagen den Übergang zu erleichtern, ist eigentlich unser Hauptthema. Und da kann man gar nicht sagen, da muss man dann immer dies oder immer jenes oder immer das, was auch sehr wichtig ist oft, ist, dass wir die Leute fragen, was sind ihre geliebten Lieder oder Musiken gewesen, die sie gehört haben. Du machst oft die größte Freude, wenn du nur mal Stücke spürst, die Leute bei der Hochzeit gehört haben oder die sie immer schon gehört haben, wenn es einer schlecht gegangen ist. Oder. Und wenn du das dann nur mal vielleicht auch gemeinsam singst, wenn es möglich ist, oder einfach einspielst, da kannst du die Menschen unfassbar glücklich machen. Da gibt es ja Literatur dazu. Also alle diese Dinge. Und manchmal dürfen sie ja nicht mehr spielen, weil sie dann wieder zu sehr ans Leben binden, sozusagen, weil sie zu große Emotionen dann auslösen. Also da muss man immer ganz fein hinspüren, einmal im Gespräch auch mit den Angehörigen oder mit dem Patienten, das nochmal ein bisschen rausfiltern. Was ist denn jetzt das, was hier gerade am meisten hilft? Und da geht es jetzt nicht um mich als Musiker, dass ich mich da als Musiker irgendwie positionieren müsste oder schaut mal, wie toll ich bin, sondern das ist wirklich der Dienst am anderen. Da ist eigentlich der Patient, ist mein Dirigent sozusagen. Und ich spiele die Musik, die er sozusagen dirigiert. Das ist eigentlich der große Unterschied zur Bühne. Also für die Bühne brauche ich auch mein Ego, mein großes Ego, das ist ja wunderbar, dass ich dann auch wieder loslassen darf. Aber am Krankenbett hat mein Ego gar nichts zu suchen. Ich finde das so schön, nicht nur der Diener der Musik, sondern auch der Diener des Menschen. Ja. Und das finde ich eine schöne Rolle, die man da einnimmt.
Ist das die Qualität, die es für die vor allen Dingen auch ausmacht? Was gibt dir das, diese Arbeit?
Auf alle Fälle. Also diese Arbeit gibt mir, also du gehst immer beglückt raus, weil das immer was Beglückendes ist, wenn du jemand anders beglücken kannst. Das heißt, das ist für mich schon so, dass man, also das sage ich immer unsere Studenten, es geht nicht darum, dass ihr da traurig euch darum kümmert, dass dem anderen besser geht, sondern ich will ja auch meinen Spaß haben da am Krankenbett. Das heißt, wenn ich Musik mache, dann spiele ich auch gerne Musik, die mir selber Spaß macht natürlich. Also wenn die jetzt Lieder von mir hören will, die ich überhaupt nicht leiden kann, manchmal gibt es ja sowas, gell? Dann sage ich, wissen Sie was, das spielen wir später, das spielen wir jetzt heute nicht, weil ich das dann, wenn es bei mir alle Haare zu Berge steht, dann hat der auch nichts davon, weil dann mache ich das halt irgendwie.
Du spielst das ungern. Aber dann genau. Hat es nicht diese Wirkung wahrscheinlich.
Genau, aber wenn wir jetzt sozusagen beide einen Spaß haben miteinander, eine schöne Musikzeit zu verbringen, eine gemeinsame, ja, das ist ja auch wieder was Gemeinsames, ja, das ist ja nichts, was ich jetzt dem anderen gebe, sondern wir erleben ja was gemeinsam und machen was gemeinsam. Und das ist das, was wahnsinnig beglückt und natürlich vor allen Dingen in der Sterbebegleitung. Die Angehörigen in der Regel sind dir sehr dankbar, dass du da warst. Und das vergessen die ja nicht so schnell, weil diese letzten Momente im Leben eines Menschen, die halten sich, die bewahren sich in der Erinnerung der Menschen. Gell? Und das heißt, du kannst und darfst dazu beitragen, dass eine Situation schöner wird. Und wenn eine Situation schöner wird, dann ist es für dich auch schön. Also das habe ich immer wieder so erlebt, dass da wahnsinnig berührende und schöne Momente gibt, die oft so auf der Bühne, vor allen Dingen, wenn du auf großen Bühnen spürst, dann hast du zwar dieses tobende Publikum, das ist auch schön, das ist auch für dein Ego schön, aber das hat nicht dieses Berührende, diese innere Berührung, sage ich jetzt mal. Gell? Sondern da weißt du, heute haben wir echt was geleistet und es war schön und ist alles gut. Aber das hat eine andere Qualität. Und ich finde, beides ist gut. Also beides hat seinen richtigen Platz. Aber jetzt so im Älterwerden merke ich, dass dieser Platz mir richtig gut gefällt. Also mir gefällt das, weil ich habe, meine innere Philosophie im Leben ist, ich möchte irgendwie einen kleinen Fußabdruck hier hinterlassen, der die Welt vielleicht ein bisschen besser macht. Das ist, also wir kennen ja eh nicht viel, wir kennen ja nur ein bisschen was. Gell? Aber das bisschen versuche ich zu erfüllen oder versuche ich irgendwie in meinem Leben zu machen. Und am besten so, dass es mir damit auch noch gut geht. Gell?
Also. Im Idealfall.
Im Idealfall, genau.
Du vermittelst ja dieses Wissen und deine Erfahrungen eben in deine Seminare an. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann denke ich mal, da steckt ja ganz viel deine Persönlichkeit drin, da steckt deine Sensibilität drin für Musik, du hast gerade gesagt, ja, der Patient ist dann der Dirigent eigentlich für das, was du spielst. Inwieweit kann man das tatsächlich vermitteln an andere? Und was gibt es vielleicht auch für Punkte, die man vielleicht gar nicht vermitteln kann, sondern die jemand von Haus aus mitbringen muss, ohne dass das gar nicht möglich ist? Ja? Weil ich kann ja wunderbar gut technisch ein Instrument spielen, aber wenn mir da der Zugang fehlt, wie kann man das inhaltlich weitergeben?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil es Tatsache das eigentlich diese große Herausforderung ist in die Kurse. Gell? Wie transportierst du das? Weil wir haben eigentlich zwei verschiedene Klientelsgruppen, sage ich jetzt mal. Nämlich die einen, das sind Profi-Harfenistinnen oder andere Musiker, Musikerinnen. Also wir sind jetzt ein bisschen spezialisiert auf die Saiteninstrumente, gell? Weil heute halt alles andere ein bisschen schwierig ist. Ich kann jetzt nicht mit einem Saxophon an ein Krankenbett hingehen oder mit einem Schlagzeug oder sowas. Das Thema ist eigentlich, dass die einer, die haben schon das Soziale, die kommen nämlich dann aus dem sozialen Beruf und spielen dafür aber nicht so perfekte Instrument, spielen das schon ganz gut, aber sind manchmal nur an einem Punkt, wo du sagst, du musst jetzt nur richtig am Instrument arbeiten oder an deinem Ausdruck arbeiten oder so. Die anderen, die oft gerade jetzt aus der Profi-Aufführung kommen, die Profimusiker, denen fehlt oftmals, auch nicht alle natürlich, aber eben dieses Verständnis, dass ich jetzt mein Ego ja zurücknehmen muss, dass es ja jetzt nicht um mein künstlerisches Dasein geht, sondern um das am Menschen. Und das Einzige, womit wir das eigentlich immer hinkriegen, und es gibt Tatsache, wir haben Tatsache auch schon Leute gehabt, wo du gesagt hast, du, ich glaube, such dir lieber ein anderes Feld, wo du weiter dich entwickelst, weil es geht ganz viel über die eigene Erfahrung. Das heißt, die Menschen müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Was macht die Musik mit uns? Und wie müssen wir dann in der Folge spielen? Das heißt, die ersten Seminare, also die ersten Module, ist ganz viel, dass unsere Leute liegen, die liegen und liegen und liegen und hören sie im Liegen die verschiedenen Musiken an und schauen, was passiert da mit mir. Und die müssen sie dann ziemlich bald selber immer wieder bespielen und sich gegenseitig immer wieder dieses Feedback geben. Was macht das mit mir? Die kriegen dann zum Teil ein richtig klares Feedback. Also da geht es dann manchmal schon richtig zur Sache. Und man kann wirklich sagen, in einem Jahr, eineinhalb Jahr, was die bei uns sind, passiert bei fast allen wirklich eine große Persönlichkeitserweiterung einfach auch, gell? Wo sie sich die persönlich wirklich weiterentwickeln. Weil sie auch mit ihren Themen oft dann einmal konfrontiert werden, mit dem, was ja oft so ist. Gell? Du spielst dann irgendwie so oder so und merkst gar nicht, dass du das tust, weil das hat mit dir und irgendeiner inneren Struktur zu tun, warum du da immer wieder so einen harten Anschlag hast oder. Und das wird natürlich gespiegelt dann. Du, das ist zu hart, das kannst du so nicht spielen. Mach doch mal so oder so. Und da kämen dann die Leute oft so wirklich zu ihren inneren Geschichten auch. Und da wird dann auch damit gearbeitet. Also das spielt eine ganz große Rolle. Dieses wirklich erstmal das selber erfahren. Weil wenn ich selber dieses Gespür nicht dafür gekriegt habe, dann kann ich es ganz schwer dem anderen rüber vermitteln.
Und so wie du gerade gesagt hast, es gibt auch Leute, wo man feststellt oder die dann auch feststellen, es ist für mich vielleicht doch nicht der richtige Weg, weil ich mir was anderes darunter vorgestellt habe.
Ja, absolut. Und das darf absolut sein. Gell? Also wir haben eine mal gehabt, also das ist ein klassisches Beispiel dafür, die war immer ein bisschen so unzufrieden mit ihrem Berufsmusiker sein und die war lange bei uns. Die war, glaube ich, 7 Jahre fast bei uns und hat wahnsinnig viele Kurse gemacht und hat am Schluss dann gesagt, bis dann fertig war mit allen Prüfungen, hat gesagt, weißt du, was das Gute ist? Jetzt weiß ich endlich, dass ich das alles nicht will, sondern dass ich wirklich Musikerin bin. Und dann, also Bühnenmusikerin. Und die ist damit ganz glücklich. Und da kann ich bloß sagen, ja super, ist ja klasse, wenn das passiert ist. Gell? Dass man jetzt auch weiß, das ist meins. Gell? Also von daher, da gibt es jetzt von meiner Seite nicht, du musst irgendwas. Nein, niemand muss irgendwas.
Uschi, ich habe noch so ein paar Schnellfragen an dir. Bist du ein Gefühls- oder Kopfmensch?
Ich bin schon eher Gefühlsmensch, eindeutig.
Was ist denn die Sache, die dir an anderen Menschen als erstes auffällt, wenn du jemandem begegnest?
Immer die Stimme. Ich höre immer das Erste, ich höre die Stimme.
Welche Geschichte aus deiner Jugend erzählst du denn deine Enkel am häufigsten?
Das ist gut, eigentlich von Tourneen, wenn wir irgendwelche Katastrophen auf Tourneen erlebt haben. Das hören sie sich ja gern immer wieder an, fragen sie immer wieder.
Was ist denn deine Lieblingstageszeit?
Oh, und dieser Abend. Also der Morgen ist nichts für mich, aber der Abend ist super. Und
dafür haben wir das jetzt super hingekriegt.
Ja, stimmt, ja. Das stimmt, ja.
Du hast ja eine letzte Frage. Jetzt ist ja viel nicht möglich gewesen, gell? Also dieses letzte Jahr, diese letzten 1,5 Jahre, das ist ja wirklich für die ganze Szene ganz, ganz massiv katastrophal gewesen. Was steht denn jetzt bei dir in nächster Zeit so
an? Also ich nutze jetzt gerade die Zeit, ein Buch zu schreiben. Also ich schreibe gerade über die Musikheilkunde ein Buch und ich habe schon jetzt versucht, ein paar so Online-Formate zu entwickeln, die für mich Sinn machen. Das hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal machen werde, aber es gibt tatsächlich auch einen Vorteil in dieser Online-Geschichte, dass du doch gerade unser europäisches Publikum halt über Online viel schneller erreichen kannst. Und das heißt, ich bin die ganze Zeit jetzt beschäftigt gewesen, herauszufinden, was kann man online machen, was macht Sinn. Und was kann man nicht machen und wie kann man das eigentlich auch positiv nur als Zusatzbegleitung da einsetzen? Also das finde ich, wobei ich dazu sagen muss, richtig Spaß machen tut es mir nicht. Also es ist, also online ist einfach nicht das, was meine Lieblingslehrmethode ist. Aber trotzdem, ich finde, es gibt da viel Sinn drin. Und ansonsten, wie das weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich sehe, dass sich in der Kulturszene wahnsinnig was verändert hat, jetzt durch Corona nun mal viel mehr. Und dass natürlich vor allen Dingen die freie Szene unglaubliche Einbußen erlebt, wo man nicht weiß, ich glaube nicht, dass wir zum Alltag zurückgehen werden, wenn das mal der Haupt-Corona-Wahnsinn vorbei ist. Weil das Ganze, vermutlich wird Musik jetzt mehr und mehr nur dann noch finanzierbar sein, wenn es Zuschüsse gibt, also wenn du Geld kriegst. Und die freie Szene, so wie es jetzt im Moment ist, kann ja immer noch nicht wirklich existieren, beziehungsweise wenn sie existiert, dann nur noch mehr unter Low Budget. Weil wir haben ja diese Abstände, Regeln. Und ich, wenn jetzt über mein Festival nachdenke, dann ist es nach wie vor so, dass ich es noch nicht angeplant habe. Weil ich mein
also dieses Jahr gibt es nicht.
Das wird es dieses Jahr nicht geben, weil ich kann so nicht wirtschaften. Ich kann unmöglich mit einer Drittelbesetzung des Hauses, mit dem, was da reinkommt, kann ich maximal meine Saalmiete und die Technik bezahlen. Und da kann ich keinen Musiker bezahlen. Also ich kann so als freier Veranstalter, der keine Zuschüsse kriegt, einfach nichts veranstalten. Es geht nicht. Und das ist eine Katastrophe. Ich finde das wirklich eine Katastrophe. Das heißt, wir sind auf Zuschüsse angewiesen und ich weiß nicht, ob es die wirklich geben wird. Das hat jetzt vor 10 Tagen habe ich gehört, dass die Regierung sich überlegt, dass sie da solche Gelder zur Verfügung stellt für die fehlenden Sitze. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, muss ich da ehrlich sagen, weil wo sollen die diese unglaublichen Gelder hernehmen? Es gibt ja viele Veranstaltungen und die sind ja überall praktisch zum mindestens 50% nicht ausgelastet. Also insofern weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich muss auch sagen, das belastet mich auch, weil ich würde gerne das 25. Festival wirklich noch voll machen, auf alle Fälle. Aber ich sehe im Moment keine Möglichkeit, das zu tun, außer ich kriege jetzt irgendwelche Geldgeber ins Boot. Dann muss man schauen, ob es möglich ist. Und es ist aber ja trotzdem so, ein Festival lebt ja auch von vielen Menschen und von dem, dass da richtig die Energie sozusagen sich aufheizt. Und das ist halt das andere, weiß ich nicht, wie und ob wir uns daran gewöhnen, dass wir da mit Maske immer mit Abstand sitzen und ob man da so dieses Gefühl von Festival zustande kriegt. Gell? Mhm. Das, ich schaue mir das eine Zeit lang an und dann entscheide ich irgendwie. Also ich bin so jemand, der sich das dann erst einmal anschaut, um dann ein Gespür dafür zu kriegen, habe ich da noch Lust dazu, wo ich das mache, wo ich das nicht mache, auch mit unserem Seminarbetrieb, wir haben einen großen Seminarbetrieb auf dem Festival, wenn die Leute alle mit der Maske rumrennen, kriege ich da das zusammen, was ich immer, worauf ich immer Wert gelegt habe, nämlich auf die Gemeinschaft, auf das Miteinander Musik machen, miteinander Lacher, Gaudi haben, werden wir das so machen können, werden wir es nicht machen können, warten wir mal ab.
Danke, dass du da warst, dass du heute Platz genommen hast auf den roten Sesseln. Liebe Uschi, ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Also tatsächlich, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, dass du noch viele Menschen mit deiner Musik vereinst, dass das, was dir so wichtig ist, wieder möglich sein wird irgendwann. Vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Wir hoffen mal das Beste, dass du wieder Brücken bauen kannst, noch mehr als du es eh schon tust. Und Seelen berührst und Körper ebenso. Mhm. Und einfach deine guten Impulse und deine Fußabdrücke weiterhin so schön setzt, wie du es bisher getan hast. Schön, ja, dass du da warst. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war richtig nett.
Präsentiert von Ian Prechtl Frischemärkten. In Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.